RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 18. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti, Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 44 Länder werden an Bali-Prozess teilnehmen. Indonesien widersprach der geheimen Übereinstimmung mit Israel. Die separatistischen Gruppen dürfen in Indonesien nicht existieren, so sagte Verteidigungsminister. Bakamla ist bereit, den illegalen Fischfang zu bekämpfen. Chinesischer Investor ist daran interessiert, eine Sagofabrik auf Papua zu bauen. Belgien ist daran interessiert, den Hafen Patimban in Subang zu bewirtschaften. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das regionale Forum Bali-Prozess wird am 22. und 23. März 2016 in Nusa Dua auf Bali stattfinden. 44 Länder werden daran teilnehmen. Bali-Prozess ist ein regionales Forum, um die Zusammenarbeit zu verstärken. Die Diskussionen über verschiedene Fragen wie Menschenhandel, Menschenschmuggel und humanitäre Kriminalität zu erleichtern. Bei der Presseinformation am Donnerstag, 17. März in Jakarta, sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Christiawan Nasir, dass 44 Länder aus den Mitgliedsländern und Beobachtungsländern bestehen. 6 internationale Organisationen werden auch dabei sich beteiligen.
Per hari ini itu ada 44 negara yang telah konfirmasi akan hadir.
Bis heute haben 44 Länder sowohl die Mitgliedsländer als auch die Beobachtungsländer und auch 6 internationale Organisationen ihre Teilnahme an dem Forum Bali-Prozess bestätigt. Es besteht aus 13 Ministern und 8 Vizeministern. Der Rest ist die hochrangigen Stadtbeamten. Der Vorbereitungsprozess dauert noch weiter an. 90% der Vorbereitungen sind schon fertig. Armanata Nasir erklärte weiter, dass die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und die australische Außenministerin Julie Bishop gemeinsame Vorsitzende bei diesem Forum werden. Am 21. März 2016 wird Julie Bishop Indonesien besuchen, um die letzten Vorbereitungen für Bali-Prozess zu machen und die bilateralen Fragen wie den Handel, Investition und Schüleraustauschprogramm zu erörtern. Das diesjährige Bali-Prozess-Forum ist das 6. Bali-Prozess wurde zum ersten Mal im Jahre 2002 veranstaltet. Die indonesische Regierung widersprach dem Bericht der israelischen Medien über die geheime Übereinstimmung zwischen Indonesien und Israel. außer der Ernennung der Indonesian Ehrenkonsulin für Palästina in Ramallah traf sich die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi mit den israelischen hochrangigen Stadtbeamten, so berichteten die israelischen Medien. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Christiawan Nasir, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass die Vorbereitungen für den Besuch der indonesischen Außenministerin nach Ramallah seit Dezember 2015 durch die diplomatische Weise von dem indonesischen Botschafter in Jordanien durchgeführt wurde. Es gebe keine Übereinstimmungen zwischen Indonesien und Israel für diesen Besuch, so betonte Nasir weiter.
Menurut artikel tersebut bahwa
dem Artikel zufolge gibt es eine Übereinstimmung. Ich betonte, dass erstens es gab kein Treffen zwischen der indonesischen Außenministerin und Israel in Bezug auf ihr Besuch in Ramallah. Zweitens, ich betonte, es gibt keine Erörterung und sogar keine Übereinstimmung mit der israelischen Regierung über den Besuch der indonesischen Außenministerin in Jerusalem. Armanata Christiawan Nasir betonte, dass die indonesische Regierung in Bezug auf den Besuch der Außenministerin Marsudi in Ramallah einige Pläne vorbereitet hatte. Außenministerin Marsudi flog mit dem Hubschrauber der jordanischen Luftstreitkräfte zu dem palästinensischen Präsidentschaftsbüro. Wenn sie durch die Straßen fuhr, musste sie über die israelischen Wachposten vorbeifahren. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizat Riakudu sagte, die terroristischen Gruppen in Indonesien nie existieren dürfen. Minister Riakudu glaubt, dass die anderen Länder hinter der separatistischen Gruppen in Indonesien liegen. Wenn die bewaffneten Gruppen das Schießen in Papua immer begehen, werde das Schießen die Furcht in der Papua-Gemeinschaft erregen, sagte er weiter. Minister Riakudu erwähnte auch über das Wehrpflichtprogramm. Minister Riakudu hält das Wehrpflichtprogramm für sehr wichtig, um die Sicherheitsfragen des indonesischen Volkes zu lösen. Das indonesische Verteidigungsministerium führt deshalb vom April bis Dezember 2016 in einigen indonesischen Städten wie Batu, Surabaya, Semarang, Palembang, Sorong, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, und Jakarta disosialisierung über das Wehrpflichtprogramm durch. Disosialisierung heißt Gebiar Aku Indonesia. Das Verteidigungsministerium wendet die Kunst- und Kulturannäherungen an, um den Jugendlichen die Informationen über das Wehrpflichtprogramm mitzuteilen. Der Leiter der Seesicherheitsagentur Bakamla, Ari Sudewo, wird konkrete Maßnahmen treffen, um über die Anweisung vom Präsidenten Joko Widodo zur Bekämpfung des illegalen Fischfangs und des Drogenschmuggels zu reagieren. Dies teilte Ari Sudewo am Freitag in Jakarta der Pressemit. Er sagte, dass die Verpflichtung und die Synergie zwischen den Interessenvertretern wie den Indonesian Seestreitkräften oder TNI AL, der Gewässerpolizei, der Zollbehörde und so weiter nötig seien. Als eine Institution unter dem Präsidenten werde Bakamla ihre Arbeitsleistungen bewerten, die Bürokratie reformieren, besseres Management anwenden und wirksame Maßnahmen treffen, sagte Ari Sudewo weiter. Ari zufolge sei die 24-stündige Radar- und Surveillance-Technologie, die mit anderen Interessenvertretern verbunden werde, eine Lösung. Man könne damit den unnormalen Verkehr und die verdachterregenden Bewegungen von Schiffen aufspüren. Die indonesische Marine, die indonesische Polizei und die Zollbehörde können deswegen die rechtlichen Maßnahmen gemeinsam treffen, fügte Ari Sudewo hinzu. Der Leiter der Indonesian Koordinationsbehörde für Investitionen, Franky Sibarani, sagte, dass sich ein Investor aus China dafür interessiere, auf Papua ein Sago-Verarbeitungsfabrik zu bauen. Diese Fabrik kann 1.500 Arbeiter anstellen. Franky Sibarani hält diese Investition für strategisch, da die Fabrik arbeitsintensiv ist und außer der Insel Java liegt. Im Zufolge werde diese Fabrik 60.000 Tonnen Sago herstellen. 80% ihrer Produkte werden exportiert werden. Mit dieser Exportorientierung werde diese Fabrik größere strategische Werte haben, sagte er weiter. Außer der Sago-Verarbeitungsfabrik wird der chinesische Investor eine Holzfabrik auf einer Fläche von 100.000 Kubikmeter und ein Biomassekraftwerk mit der Kapazität von 6 Megawatt bauen, fügte Frankie hinzu. Die belgische Regierung interessiert sich dafür, den Hafen Patimban im Bezirk Subang, West Java zu bauen und zu bewirtschaften. Dem Plan nach wird Patimban einen internationalen Hafen werden. Zuvor hat die indonesische Regierung den Plan zum Bau eines Hafens in Cilamaya, West Java verworfen. Der Bauplan des Hafens in Subang dient dazu, den verworfenen Bauplan des Hafens in Cilamaya zu ersetzen. Der belgische Staatssekretär für den Außenhandel und Investitionen, Cecile Jodogne, erklärte am Donnerstag in Bandung, West Java, vor der Presse, dass die belgische Regierung die Informationen bekommen habe, dass Japan den Bau des Hafens Patimban finanzieren werde. Trotzdem werde die belgische Regierung die Zusammenarbeitschancen öffnen, um den Hafen Patimban zu bauen oder zu bewirtschaften. Einige belgische Unternehmen haben die Erfahrungen und den Erfolg, die Häfen in Singapur und in Dubai der Vereinigten Arabischen Emiraten zu bewirtschaften, sagte Cecile weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.528,73 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.239,68 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.091 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Der neue myanmarische Präsident bedeutet neue Hoffnungen zur Steigerung der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Myanmar. Das myanmarische Volk hat endlich nach Dutzenden Jahrzehnten unter der Militärjunta einen Präsidenten aus dem zivilen Kreis. Er heißt Thin Kyaw. Er kommt aus der Nationalen Liga Partei NLD unter der Leitung von der myanmarischen Demokratie-Ikone Aung San Suu Kyi. Zuvor haben das Oberhaus, das Unterhaus und die militärische Fraktionen im myanmarischen Parlament bei den Präsidentschaftswahlen Thin Kyaw und Henry Van Thieu aus der NLD-Partei und Myen Swe aus der militärischen Fraktion als Kandidaten aufgestellt. Bei der Abstimmung erhielt Kyaw 360 Stimmen. Kyaw ist der beste Freund von Aung San Suu Kyi. Bei einer Pressekonferenz in Jakarta gratulierte Präsident Joko Widodo Thin Kyaw zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Die Präsidentschaftswahlen sind ein Teil von dem Prozess des demokratischen Politikübergangs in Myanmar. Die internationale Gemeinschaft hält dies für eine neue Historie von Myanmar, das fast 50 Jahre unter der Militärjunta lag. Das myanmarische Volk tritt in die neue Runde in ihrem Leben ein. Das myanmarische Volk träumt eigentlich davon, dass Aung San Suu Kyi ihre Präsidentin werden kann. Das myanmarische Volk können aber ihren Traum nicht verwirklichen. Aung San Suu Kyi kann wegen des Wahlgesetzes bei den myanmarischen Präsidentschaftswahlen nicht kandidieren. In dem myanmarischen Wahlgesetz steht es, dass jemand bei den Präsidentschaftswahlen nicht kandidieren kann, wenn er oder sie die Kinder mit anderer Staatsangehörigkeit hat. Wie man weiß, Suu Kyi ist mit dem britischen Wissenschaftler Michael Eris verheiratet. Ihre Söhne haben britische Pässe. Suu Kyis bester Freund Thin Kyaw kann trotzdem als neuen myanmarischen Präsident demokratischen Weise gewählt werden. Indonesien hofft, dass der neue myanmarische Präsident Thin Kyaw besseres Leben für das myanmarische Volk bringen kann. Intuition können Indonesien und Myanmar die gute Beziehungen weiterführen und fördern. Tin Kiaus Ernennung als neuer myanmarischer Präsident ist ein Anfang für ein besseres Leben des myanmarischen Volkes. Die myanmarischen Politiker und Volk müssen die politischen Konflikte verhindern, die in den Nachbarländern wie Thailand und Pakistan passieren. Soweit Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 18. März statt. Wir beginnen mit dem 18. März 1974, wo die arabischen Länder mit Ausnahme von Libyen das Ölembargo beendeten. Die arabischen ölproduzierenden Länder begannen am 17. Oktober 1973 mit dem Ölembargo gegen die USA, Großbritannien und andere Länder, die ihr Erdöl an Israel verkauften. Der Grund dafür ist, dass die USA und Großbritannien am 6. Oktober 1973 den Zionisten militärisch im Krieg gegen Syrien und Ägypten eine unterstützen. Einen Tag nachdem OPEC die Erhöhung des Ölpreises bekannt gab, verkündeten die arabischen Länder das Ölembargo gegen die USA, Großbritannien und Israel. Dazu stieg der Ölpreis weiter an. Die westlichen Länder gelangten durch dieses Ölembargo in große Schwierigkeiten. Diese Periode wurde dann der Ölschock genannt. Am 18. März 1974 wurde dieses Ölembargo aufgehoben, nachdem der US-Außenminister Henry Kissinger eine Vereinbarung über den Waffenstillstand zwischen Israel und Syrien aushandeln konnte. Dieses Ereignis bewies, dass die Länder in Nahost ein wichtiges Instrument haben, um die USA und Westen unter Druck setzen zu können, den Schutz der israelischen Zionisten aufzuheben. Wir kommen nun zum 18. März 1965, der Tag, an dem Alexei Leonow als erster Mensch im Weltall sein Raumschiff verließ und frei im Weltraum schwebte. Er ist ein ehemaliger sowjetischer Kosmonaut, der an einer nur 4,5 Meter langen Sicherheitsleine etwa 12 Minuten im Weltraum schwebte. Aufgrund von Problemen bei der manuellen Zündung der Bremsraketen landete Voschod weit entfernt vom Zielgebiet und Leonow und Belshashev mussten 2 Tage in und neben dem Raumschiff warten, bis die Bergungsmannschaften zu ihnen vorgedrungen waren. 1953 trat Leonow der Luftwaffe bei und begann seine Ausbildung zum Piloten an der Fliegerschule Kremenchuk in der Ukraine, die er 1955 mit Auszeichnung verließ. Leonow kam 1959 als Leutnant in die engere Wahl für das Kosmonautentraining. Mit 19 anderen Piloten bildete er dann ab 7. März 1960 die erste Kosmonautengruppe der UdSSR. Leonow war einer von 20 Piloten der sowjetischen Luftwaffe, die im Jahr 1960 als Astronaut gewählt wurde. Im Juni 1963 war er Ersatzpilot für Valery Bykovsky beim Raumflug von Vostok 5, dem zweiten Gruppenflug der bemannten Raumfahrt. Leonow war damit ein Kandidat für einen weiteren Vostok-Flug und begann nicht wie andere Kosmonauten 1964 das Training für das neue Sojus-Raumschiff.
Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 18. März 2008, wo die operationelle Genehmigung der indonesischen Fluggesellschaft Adam Air aufgehoben wurde. Die Aufhebung dieser Genehmigung ist die Folge von vielen Abstürzen. Dazu gehörte auch der Absturz einer Adam Air Maschine am 1. Januar 2007 in Majene, Sulawesi, bei der alle Passagiere und die Flugmannschaft ums Leben gekommen sind. Am 9. November 2006 erhielt Adam Air eigentlich eine Auszeichnung in Singapur. Doch diese Auszeichnung brachte aber keinen positiven Einfluss auf die Sicherheit der Adam Air Flugzeuge. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Belgien stimmten einer stärkeren Wirtschaftszusammenarbeit zu. Hören Sie unsere Sendung über Livestream voi.co.id hören. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing vorgestern im Merdeka Palace in Jakarta die Delegation des Belgischen Königreiches. Prinzessin Astrid von Belgien leitete eine Delegation von 300 Geschäftsleuten aus 127 Firmen. Nach dem Treffen sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi vor der Presse, dass Präsident Joko Widodo und die belgische Delegation darin übereinstimmten, die Wirtschaftszusammenarbeit vor allem im Handels- und Investitionsbereich beider Länder zu stärken. Da Indonesien das Haupttor der belgischen Produkte in das südostasiatische Gebiet sei. Die Außenministerin sagte dazu weiter, dass der Handelswert zwischen Indonesien und Belgien im letzten Jahr 1,67 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Die belgische Investition in Indonesien erzielte im gleichen Zeitraum 7 Millionen US-Dollar. Der Präsident hoffe, dass sich die bilateralen Handelsbeziehungen zugunsten beider Länder gut entwickeln. Zu diesem Zweck sollten Indonesien und Belgien ihre Geschäftskontakte intensivieren und den Marktzugang der indonesischen Produkte wie Furschuhe, Kautschuk, Textilien, Möbel und Elektronik auszudehnen. Joko Widodo lud auch die belgischen Unternehmer dazu ein, ihre Investitionen in strategischen Sektoren wie Infrastruktur, Telekommunikation, Filmindustrie und Medikamentenrohstoff in Indonesien zu steigern, so die Außenministerin Retno Marsudi. Präsident Joko Widodo begrüße ebenso die Zusammenarbeit im Kulturbereich zwischen den beiden Ländern und die Wahl Indonesiens als Gastland beim Europalia Indonesian Festival 2017. Auf dem Indonesien für seine Kultur und Sehenswürdigkeiten werben können. Inzwischen sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala, er freue sich, dass Prinzessin Astrid Indonesien als Ziel des Ehrenbesuches des Belgischen Königreiches gewählt habe. Yusuf Kala zufolge seien die Beziehungen zwischen Indonesien und Belgien vor allem in der Zusammenarbeit im Bau einer Schokoladenfabrik in Indonesien und im Import der Schokolade aus Belgien momentan gut. Der Vizepräsident unterstütze eine Zusammenarbeit in der Schokoladenherstellung und die Verarbeitung von anderen Rohstoffen aus dem Agrarbereich. Yusuf Kala fuhr fort, Indonesien sei ein großer Markt und reich an Naturressourcen. Indonesien besitze als Inselstaat einzigartige Kulturen in seinen 34 Provinzen. Indonesien sei ein offener Staat, der auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Belgien zurückblicken könne, so Vizepräsident Yusuf Kala. Werner meinte, der indonesische Industrieminister Saleh Hussein, dass sich die belgischen Investoren vor allem für den Elektrizitätssektor in einigen indonesischen Gegenden interessierten. Einige belgische Unternehmen möchten sich im Aufbau von Elektrizitätswerken in Indonesien beteiligen, wie unter anderem auf Sumatra und Kalimantan. Belgien plane, in ein Kraftwerkprojekt mit der Kapazität von 35.000 Megawatt zu investieren. Das war unser Programm im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz Central Sulawesi zu reisen, um den Strand Kilo 5 näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestreaming voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, am 7. März 2016 drängten sich viele Touristen auf den Strand Kilo 5 Luwuk Central Sulawesi, um das seltene Phänomen der totalen Sonnenfinsternis zu sehen. Die meisten von ihnen waren eine professionelle Kamera. Es gibt sogar ein reisender Track, eine Drohne. Von den 12 Provinzen, über die sich die totale Sonnenfinsternis ereignete, ist die Provinz Central Sulawesi. Die totale Sonnenfinsternis in der Provinz geht über Luwuk, die Hauptstadt des Bezirkes Banggai. Nach Angaben des Nationalen Instituts für die Luftraumfahrt dauerte die totale Sonnenfinsternis in der Stadt Luwuk 2 Minuten 50 Sekunden. Es ist die längste Dauer der totalen Finsternis im Vergleich zu anderen indonesischen Gegenden. Liebe Zuhörer, die Überwachung der totalen Sonnenfinsternis in Luwuk zentriert am Kilo 5 Strand. Viele Touristen besuchen immer diesen Strand, da dieser Strand eines der hervorragenden Touristenziele der Stadt ist. Kilo 5 befindet sich 5 Kilometer von der Stadt Luwuk Central Sulawesi. Dies ist der Ursprung des Namens Kilo 5 Strand. Um diesen Strand zu erreichen, sollten Sie von Palu, der Hauptstadt von Central Sulawesi, aus mit dem Flugzeug in die Stadt Luwuk etwa eine Stunde oder mit Landesverkehr etwa 12 Stunden fahren. Von der Luwuk Stadt kann der Strand Kilo 5 leicht erreicht werden, da dieser Strand an der Hauptstraße in der Richtung der Flughafen Bubun und Toli liegt. Liebe Zuhörer, der Strand Kilo 5 bietet viele Schönheiten an. Die weiße und funkelnde Sandausdehnung sowie die unterseeische Schönheit erweckt das Interesse Besucher. Um die Schönheit unter dem Meer zu sehen, sollten sie tauchen. Dieser Strand bietet eine schöne Landschaft an. Daher ist es auch kein Wunder, wenn der berühmte Strand Stadt Luwuk von vielen ausländischen Touristen besucht wird. Liebe Zuhörer, wenn Sie den Strand Kilo 5 am Morgen besuchen und der Himmel klar ist, können Sie das schöne Panorama des Sonnenaufgangs sehen. und am Abend können Sie am Strand können Sie die leuchtende Lampe der Stadt Lubbock sehen. Dieser Strand ist von ausreichenden Einrichtungen ausgestattet. Dies wird durch die Anwesenheit von Cafés bewiesen, die verschiedene Spezialitäten am Strand Kilo 5 entlang verkaufen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Strand Kilo 5 in der Provinz Zentral Sulawesi. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Event Flora Fauna Wissenschaft, Technologie und Entdeckung berichten. Dieses Mal informieren wir über die Sonne. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Die Sonne ist die Quelle für das Überleben des menschlichen Lebens, weil sie viele Vorteile für die Bewohner der Erde hat. Neben der für die menschliche Gesundheit wird die Sonne auch als alternative Energiequelle verwendet. Die Solarenergie ist eine Energieform, die von der Sonne aufgenommen Licht und Wärme. Die Solarenergie Technologie wird im Allgemeinen in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich passiver und aktiver Technologie. Diese Gruppierung hängt von dem Absorptionsprozess, der Umwandlung und der Verteilung der Sonnenenergie ab. Beispiele für aktive solaren Energienutzung sind der Einsatz von Photovoltaik-Modulen und Wärmeabsorber. Beispiele für passive Solarenergienutzung sind Gebäude in Richtung der Sonne zu setzen, Gebäude mit thermischer Masse oder Güterlichtstrahlungsfähigkeit zu wählen und den Raum mit natürlicher Luftzirkulation zu gestalten. Im Jahr 2011 erklärte die Internationale Energieagentur, dass die Entwicklung von erschwinglichen und sauberen Solarenergietechnologien große und langfristige Vorteile bietet. Diese Entwicklung werde die Energiesicherheit der Länder durch die Nutzung vorhandener Energiequellen erhöhen, die Nachhaltigkeit erhöhen, die Umweltverschmutzung reduzieren, die Kosten für die Eindämmung des Klimawandels reduzieren und die Preise für niedrige fossile Brennstoffe stabilisieren. Diese Vorteile gelten global, deshalb sollten Aufwendungen für die anfängliche Entwicklung einer Investition für das Erlernen dieser Technologie in Betracht gezogen werden. Die Solarenergie nutzt der Sonneneinstrahlung für die praktischen Bedürfnisse. Alle erneuerbare Energie, außer der Geothermie und die Windenergie, kommen von der Sonne. solar energi kan bei hohen Temperaturen unter Verwendung von geschmolzenem Salz gelagert werden. Das Salz ist ein effektives Speichermedium, weil es billig ist, eine hohe Wärmekapazität hat und die Wärme bei Temperaturen kompatibel mit herkömmlichen Energiesystemen produzieren kann. Mit einem System, das mit Stromleitungen verbunden wird, kann der überschüssige Strom an die Stromübertragung geliefert werden. Während geringerer Stromproduktion kann der Strom aus Stromleitungen verwendet werden. Der Bewohner der Erde sollten sich das Schicksal der Erde kümmern, gute natürliche Quellen für die Energie bewegen und auswählen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Dimensions RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm möchten wir Ihnen die Indonesische Dangdut-Sängerin Cupi Cupita vorstellen. Bevor wir Cupi Cupita kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Goyang Basah oder auf Deutsch Nasser Tanz. Gute Unterhaltung.
Goyang basah, nang 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 nang.
Zürden gerade koyang basah oder Nasser Tanz von Cupi Cupita. Sie wurde am 15. Juni 1994 in Bandung, Westjava geboren. Sie begann ihre Karriere durch die Single mit dem Titel Koyang Basah oder auf Deutsch Nasser Tanz. Cupi Cupita ist auch in Malaysia bekannt. Durch dieses Lied ist Cupi Cupita in der indonesischen Musikindustrie populär. Cupi Cupita erklärte, dass das Lied Koyang Basah oder auf Deutsch Nasser Tanz ständige Tanzen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Melayang Kui oder auf Deutsch Ich Fliege. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, nachdem Cupi Cupita das erste Album Elfog Reichert veröffentlichte, sie das zweite Album dem Titel Detak Jantungku oder auf Deutsch Mein Herz Klopfen. Dieses Lied erzählt über Liebesgeschichte. Durch dieses Lied existierte Cupi Cupita in der internationalen Welt. Sie verbreitete sie ihre Lieder in drei Ländern, Malaysia, Singapur und Brunei Darussalam. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Cupi Cupita mit dem Titel Detak Jantungku oder auf Deutsch Mein Herz Klopfen und Pusing Marimbing oder auf Deutsch Ich bin schwindlig. Auf Wiederhören.
Exakt.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.